Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. Nummer 154. Es wimmle das Wasser. Heute hören wir den zweiten Teil der Schöpfungsgeschichte, ganz am Anfang der Bibel. 1. Mose, Kapitel 1, Abvers 13. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag, und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre, und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten, und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Seeungeheuer und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Ja, Gott als derjenige, der alles erschafft, der das Leben erschafft, der das Leben gestaltet, der alles, was lebt, miteinander verbindet, alles zu seiner Zeit entstehen lässt und auch vergehen lässt, das ist der Blickwinkel der Bibel. Natürlich ist das doch nicht naturwissenschaftlich. Da wissen wir doch, dass das doch alles nur durch die Evolution entstanden ist. Da brauchen wir doch keinen Gott. Nun ja, so ist das nun mal. Wir betrachten die Welt so, wie sie ist. Wir sehen, dass es keinen Gott zu geben scheint. Und schon gehört alles uns, weil es ist ja alles zufällig entstanden. Es ist ja alles etwas, was uns dann zufällt als Menschen. Wir sind ja diejenigen, die als Erste überhaupt hier in diesem Universum mit Intelligenz begabt sind. Also haben wir das natürliche Recht, alles auf unsere Art zu nutzen und natürlich auch auf unsere Art zugrunde zu richten durch die Art unserer Nutzung. Das Recht nehmen wir uns raus, weil es gehört alles uns, alles, was wir sehen. Wenn es sein muss, auch andere Menschen auf anderen Kontinenten, dieser Anspruch, dass wir machen können, was wir wollen, weil wir schließlich als Erste diejenigen sind, die überhaupt begreifen, wie alles funktioniert und aufgrund dessen auch alles entsprechend für unsere Zwecke benutzen können, dieser Anspruch ist ganz selbstverständlich für die Menschen. Ja, und die Konsequenzen sind klar. Die Konsequenzen bestehen darin, dass die Erde mit ihren Ressourcen jetzt inzwischen schon derartig von dem Menschen genutzt oder auch ausgebeutet, je nachdem, wie man das betrachtet wird, dass offensichtlich die Lebensumstände auf diesem Planeten auf der Kippe stehen. Und zwar so auf der Kippe, dass es tatsächlich für Menschen letztendlich über die Generationen hinweg immer schlechter zu werden beginnt. Die Tiere oder überhaupt das ganze Leben, das miteinander ganz intensiv vernetzt ist, wo eins auf das andere aufbaut, all das, was, wenn man es betrachtet, eigentlich nur zur Bewunderung führt, weil es so geradezu fantastisch ineinander greift, alles das wird durch den groben Griff des Menschen irgendwo immer wieder gestört. Hat das was damit zu tun, ob wir einen Gott hinter allem sehen oder nicht? Mit Sicherheit. Denn jedes Naturvolk hat einen Instinkt entwickelt, dass das, was es Natur nennt, Tiere, Pflanzen, dass sie irgendwie von einer höheren Macht zur Verfügung gestellt wird. Und es ist so etwas wie eine elementare Dankbarkeit, dass manche indigenen Völker, wenn sie ein Tier gejagt haben, sich bei dem Tier sowohl bedankt als auch entschuldigt haben. Sie entnehmen aufgrund dessen dieser Natur nur das, was sie wirklich zum Leben brauchen. Und das ist das Gegenteil von dem, was zum Beispiel exzessiv in Amerika passiert ist, wo dann, nachdem die Eisenbahnen gebaut worden sind, man einfach aus lauter Lust riesige Bisonherden abgeknallt hat, dass es Tausende und Abertausende von Leichen ungenutzt auf der Prärie lagen, natürlich unter anderem auch, um die indigene Bevölkerung, die davon lebt, möglichst verhungern zu lassen, zu schaden und einfach aus purem, geradezu perversem Vergnügen. Anders als pervers kann man das ja gar nicht nennen. Das Leben als Spaß, als etwas, womit man machen kann, was man will. Ein unfassbarer, geradezu satanischer Drang, über alles zu herrschen, was lebendig ist. Ja, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie wir selbst eingebettet sind in diesen Lebenszusammenhang, wenn wir das beginnen zu begreifen, dann beginnen wir auch eine Ahnung davon zu bekommen, dass es gar keine Natur außerhalb von uns gibt, dass wir, die wir hier auf dieser Erde leben, Teil dieser Natur sind, dass dieser, schon allein dieser Denkvorgang, eine Umwelt, als ob ich nicht Teil dieser Umwelt wäre, zu denken, eine Natur zu denken, und ich bin als Mensch davon getrennt und kann dann mit dieser Natur das machen, was ich will, dann kann ich sie natürlich auch beschützen, ich kann mit der Umwelt so umgehen, wie ich will, dann muss ich auch versuchen, dann diese Umwelt irgendwie zu schützen, aber eigentlich geht es doch darum, ob wir den akzeptieren, der die gesamte Welt einschließlich von uns geschaffen hat, für uns auch geschaffen hat. Wenn wir den akzeptieren, dann wissen wir, dass nichts von dem, dem wir begegnen, uns gehört. Wir haben keine Verfügungsgewalt. Wir werden noch sehen, wozu der Mensch dann geschaffen ist. Wenn ihm gesagt worden ist, dass er jetzt diese Schöpfung, dass er sie untertan machen soll, dann heißt das doch nichts anderes als Verantwortung für sie zu haben, Fürsorge für sie zu entwickeln. Eigentlich dankbar, das anzunehmen, was er als die Grundlage unserer hiesigen Existenz geschaffen hat, daraus zu lernen, ein Gespür dafür zu entwickeln, dass das, was für uns Leben heißt, wo wir uns auch noch anmaßen, sozusagen die Krone der Schöpfung zu sein, dass das alles vorbereitet wird durch all die vielen anderen Lebendigkeiten, die in ihrer jeweiligen Form so große Ähnlichkeit mit uns haben, dass sie eigentlich zu uns gehören. Wir gehören zum Leben, so wie das Leben zu uns gehört. Wir sind mit allem verwandt. Der Mensch hat ein geringeres Genom als der Fadenwurm. Aber alles ist irgendwie miteinander verbunden. Das heißt aber doch nichts anderes, als dass wir, sobald wir uns trennen von der Natur, und das ist immer eine Trennung, wenn wir sie beherrschen und benutzen wollen, dass wir dann uns trennen von unserem Ursprung, von demjenigen, der alles so wunderbar eingerichtet hat. So, dass wir es dankbar nutzen können, dass wir ein Teil davon sein können und dass wir lernen können und dass wir ein Gespür dafür entwickeln, wie es ist, ein Teil dieser wunderbaren Schöpfung zu sein. Zu spüren, dass alles von seiner Liebe durchflutet wird, dass wir getragen sind von einer Liebe, die sogar dann wirksam wird, wenn Tiere sich wechselseitig auffressen. Was ja nichts anderes bedeutet, als dass das eine Leben letztendlich auch dem anderen Leben dient. Sodass alles allen dient. Also der Dienst und nicht die Herrschaft ist eigentlich die Grundlage alles, was sich auf dieser Welt miteinander lebendig verbindet. Und anderen zu dienen, das ist der Inbegriff der Liebe. Alles ist von dieser Liebe gelenkt, geleitet, entwickelt. Und wir dürfen, wenn wir wollen, ein Teil davon sein. Wir müssen es nicht. Aber wenn wir es nicht sind, wenn wir herausbrechen aus diesem Liebeszusammenhang, dann ist der Schaden auch für unsere eigenen Seelen außerordentlich. Geradezu unermesslich, weil das heißt nämlich, dass wir die Quelle unseres Seins verlieren, dass wir andere Menschen in den Abgrund unserer eigenen Leere, unserer eigenen Öde, unseres eigenen Todes auch mit hinabziehen. Denn wir sind auch mit allen anderen verbunden. Keiner kann für sich leben. So wie es in der Natur ständig geradezu vorgemacht wird, wo wir nur staunen können über die Netzwerke der Verbindungen, wie alles Lebendige sinnvoll verbunden ist, so sind wir auch als Menschen miteinander verbunden. Und wir haben eine Quelle. Und diese Quelle trägt uns, wenn wir uns von ihr tragen lassen. Und wir sterben innerlich, sobald wir denken, wir sind diejenigen, die herrschen, bestimmen, benutzen und letztendlich missbrauchen.